herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode zusammen mit Sandra Batocha. Hi Sandra, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, schön, wieder dabei zu sein.
Sandra, Breaking News, ja, also heute geballte News-Power. Zuallererst hört man uns jetzt auch auf YouTube. Man sieht dich nicht, keine Sorge, Sandra ist ganz weiß geworden auf einmal. Nein, man hört uns nur auf YouTube, weil Google Podcasts eingestellt wird und jetzt YouTube Podcasts sozusagen eine neue Podcast-Plattform ist. Das heißt, jetzt hört man uns auch auf YouTube. Und der zweite Fun Fact ist, dass die Episode 001 mit dir, RAW-Kontrolle bei Fotowettbewerben, Platz 5 der meistgehörten Podcast-Episoden bei mir ist nach wie vor. Dementsprechend freue ich mich, dass wir heute wieder über das Thema RAWs, wieder über das Thema Wettbewerbe miteinander sprechen werden. Einfach deswegen, weil die Nachfragen zu dem Thema irgendwie nicht abnehmen, obwohl wir ja probiert hatten, das ganzheitlich zu behandeln. Und in dem Zuge, dass wir damit ja schon angefangen hatten, sozusagen mit der ersten Episode, mit der ersten Staffel, wird diese Episode auch der Startschuss zur dritten Staffel des Bohnensacks sein. Es ändert sich nichts, die Inhalte bleiben immer noch gleich. Ich habe keine Ahnung, warum wir in die dritte Staffel gehen, aber wir gehen auch noch in die dritte Staffel rein. Von daher schön, dass du das alles heute mit mir machst.
Gerne, ich freue mich. Ich denke mal, wir werden, ich habe jetzt nicht nochmal gehört, was wir in der ersten Folge alles erzählt haben. Ich denke mal, wir werden ganzheitlich wieder versuchen, das Thema zu beleuchten und einfach gucken, welche Fragen auch von deinen Hörern irgendwie noch reingekommen sind.
Genau, ich hatte irgendwann mal auch in der Insta-Story gefragt nach Fragen dazu. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen Blog, ich nenne es mal Hörer-Leser-Fragen, aber auch erstmal, vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, über was für Wettbewerbe sprechen wir heute überhaupt oder vielleicht noch davor. Sandra, warum bist du die richtige Ansprechpartnerin dafür? Vielleicht sollten wir das noch vorher klären, warum ich dich für qualifiziert erachtet habe.
Ach, das weiß ich gar nicht so richtig. Also ich bin natürlich bei der GDT schon sehr lange involviert, zusammen mit unserem Wettbewerbsleiter Marc Hesse die Wettbewerbe zu betreuen. Das heißt, ich kriege hinter den Kulissen schon mit seit vielen Jahren, wie die Prozesse laufen, wie wir damit umgehen. Und als Teilnehmerin von vielen internationalen Juries habe ich zumindest auch Einblick darin, wie andere wie Juries funktionieren, die es so in Europa und auch weltweit auf dem Markt gibt.
Genau, Sandra kennt sich dort sehr gut aus und ich glaube, sie gehört zu denjenigen, die sehr, sehr viele Juries schon begleitet hat als aktives Mitglied und dementsprechend kann Sandra uns da, glaube ich, viele Einblicke auch geben. Und die allererste Frage, die wir uns selber beantworten sollten, ist, über was für Wettbewerbe sprechen wir denn hier überhaupt?
Naja, im Grunde genommen geht es natürlich vor allen Dingen um die Wettbewerbe, die mit Authentizität werben, also quasi Naturfotografie-Wettbewerbe, denen es wichtig ist, dass keine digitalen Veränderungen am Bild sind, sondern dass die Situation wie vor Ort gesehen und empfunden auch wieder dargestellt werden.
Genau, das heißt, wir sprechen eigentlich nur von den großen Naturfoto-Wettbewerben, keine komischen Cycles, Circles oder wie sie auch immer heißen, keine CEWE Photo Awards oder wie sie alle sich benennen, sondern wirklich Themen wie Wildlife Photographer of the Year, European Wildlife Photographer of the Year, Nature Photographer of the Year, Mont Photo und wie sie alle heißen, Asferico, GDT Naturfotograf des Jahres. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Reihe an bekannten Wettbewerben, die eben genau darauf abzielen, nämlich auf authentische Naturfotografie. Und nur darüber werden wir sprechen. Und ich habe mir unter dieser Frage auch direkt noch das Wort Captive aufgeschrieben in meinen Notizen. Hintergrund ist derjenige, dass mich jemand gefragt hat, warum ich in meinen Captions regelmäßig in Klammern C verwende, was es damit auf sich hat. Das ist die Abkürzung für Captive. Was hat es denn damit auf sich? Warum versehe ich denn manche Bilder damit, Sandra?
Also das ist natürlich auch eigentlich eine sehr grob gefasste Kategorie, denn es heißt in Gefangenschaft aufgenommen, im Grunde genommen. Es spricht also eher für Tiere, die man in Zoos oder in Gehegen oder in Großgehegen aufnimmt. Aber darum entsteht natürlich auch immer wieder eine Diskussion, weil eigentlich das C für Controlled Conditions heißt. Und Controlled Conditions ist halt eigentlich auch noch mehr als das. Also da werden auch regelmäßig, wie gesagt, Diskussionen darüber geführt, was ist denn auch ein Zaun? Also in Afrika sind halt die Nationalparks zum Teil auch eingezäunt. Gilt das also auch als C, Controlled Conditions oder Captive? Und gleichzeitig müsste man eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, diesen Term deutlich weiter aufdröseln, damit man wirklich den Eingriff, der vom Teilnehmer erfolgt, ein bisschen besser einschätzen kann. Also bei uns wird er sehr einfach verwendet, auch nicht nur bei uns, sondern halt irgendwie bei allen Wettbewerben. Aber da gibt es natürlich auch viele Vorschläge, wie man das eigentlich verbessern könnte. Zum Beispiel, wenn Vögel angefüttert sind, ist es ja auch eine Controlled Conditions. Ja, also alleine Vögel an der Winterfütterung zum Beispiel. Das ist dann nicht captive, aber eben controlled in irgendeiner Form.
Genau, wobei wir auch noch dazu erwähnen sollten, ich würde unter dem C ganz klar auch Gaming-Farm-Fotos mit einbeziehen. Hintergrund ist derjenige, es gibt Gaming-Farms. Ich glaube, viele Hörer wissen das gar nicht. Das heißt, man sucht sich die Tiere aus, die man gerne fotografieren möchte. Es gibt dann jemanden, der das mit den Tieren macht, was du möchtest. Das heißt, die sind zum Teil dressiert, manche besser, manche weniger gut. In der Regel denkt man erstmal an den Falkner, das gibt es aber auch mit allen anderen Arten. Das kann man auch mit Dachs, Fuchs und Großwild, also das geht auch mit Tiger und Co. Das heißt, dass du einen in Gefangenschaft lebendes Tier quasi mietest, samt demjenigen, der dieses Tier betreut, und dass man dann probiert, die Szenerie nachzustellen, die du dir für dein Foto vorgestellt hast. Keine Ahnung, Tiger läuft im Schnee auf mich zu, nehmen wir an, das ist das Bild, das ich haben will. Und auch dafür gibt es sozusagen einen Markt. Und gerade diese Fotografen benennen das sehr ungern, dass im Endeffekt alles gekauft ist unterm Strich. Und es gibt dort doch den einen oder anderen Anbieter, gerade aus Tschechien. Deswegen, das ist in Europa so die nächste Anlaufstelle, wo eben immer sehr ähnliche Bilder entstehen, die natürlich großartig aussehen, aber vom Fotografen in der Regel auch nicht so gekennzeichnet werden, wenn es auf Social Media geht. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Das heißt, denkt immer dran, nur weil es nicht die KI gemacht hat, heißt es nicht, dass dieses Bild nicht hochgradig manipuliert worden sein kann.
Ich glaube, das ist halt generell das Problem, dass wir irgendwie uns in so einem Universum zwischen Leichtgläubigkeit und Zweifel befinden. Also einerseits ist durch den Start von KI in der Gesellschaft insgesamt so eine Fragwürdigkeit entstanden, sodass man eigentlich fast keinem Bild mehr glaubt. Also wir haben das jetzt auch erlebt, dass wir unsere Wettbewerbsergebnisse vom Europäischen Naturfotografen des Jahres ja publiziert haben Ende Oktober und da sofort dann irgendwie kam, ja, das glaubt doch kein Mensch, dass der Vogel da in dieser Lücke geflogen ist, ist doch garantiert KI. Also das heißt, einerseits gibt es den totalen Zweifel an jeglicher Bilderstellung inzwischen dann. Und auf der anderen Seite ist auch eine große Naivität vorhanden gegenüber solchen Szenen, wo man einfach sagt, ja, oh wow, Tiger im Birkenwald, großartig. Ja, so.
Genau. Vielleicht an der Stelle auch eine Hörerfrage vorab zum Thema Wettbewerbe. Die fand ich gut in der Einleitung auch. Wettbewerbe, Sport oder Kunst? Fragezeichen. Wie siehst du das?
Also, wenn ich jetzt wirklich nur mal über die Naturfotografenwettbewerbe spreche und die anderen, die auch tatsächlich auch Kunst prämieren, mal auslasse, würde ich das so sehen, dass Naturfotografen oder überhaupt Fotografen aus einem sportlichen Element schon an diesen Wettbewerben teilnehmen. Also man nimmt ja teil, weil man sich messen möchte, weil man vielleicht sich auch einordnen möchte, mal gucken, wo seine eigenen Bilder stehen. Man freut sich über Erfolge und ich sage erstmal, manche nehmen es halt auch so ernst, dass sie natürlich irgendwie ihre Trophäen sammeln und ihre Punkte sammeln und damit, sage ich mal, ihre langen Listen auf Webseiten füllen, was sie alles errungen haben. Das heißt, da gibt es ganz kleine sportliche Komponente. Ich würde sagen, unser Wettbewerb wird ja viel in Museen und Galerien ausgestellt. Das heißt, er hat schon auch eine Komponente, die das Ästhetische und das Künstlerische, sage ich mal, beinhaltet. Aber insgesamt ist ja auch von unserer Seite ist eher so, dass die Wettbewerbe schon dazu dienen, die besten Bilder des Jahres zu prämieren, aber gleichzeitig eben auch Umweltbildung und ja, sag ich mal, überhaupt Bildung über Naturthemen zu machen. Denn ja, also es geht nicht nur darum, den Fotografen irgendwie einen Preis zu überreichen am Ende, sondern 3 Jahre lang geht zum Beispiel der europäische Naturfotograf des Jahres quer durch die Museen Europas und vor allen Dingen Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum und werden da halt von Hunderttausenden von Besuchern gesehen und halt die Texte werden gelesen. Das heißt, es geht eben mehr als um einfach nur reine Ästhetik, sondern es geht schon auch darum, dass wir was damit vermitteln möchten.
Super, also ich hätte auch es erst in die Kategorie Sport eingeteilt, vor allem weil es bei uns Fotografen so beliebt ist. Das ist auch der Grund, warum auch so viele Wettbewerbe in den letzten Jahren entstanden sind mit Sicherheit. Und dann erst der künstlerische Aspekt und den würde ich auch nicht jedem Wettbewerb sozusagen zuschreiben. Das sind eher die ganz großen, renommierten. Ich finde, die erkennt man auch daran, dass eben diese Komponente Ausstellung sehr, sehr wichtig ist, weil viele Wettbewerbe stellen nur einmal aus oder wenn überhaupt. Und die zähle ich dann eher in die Kategorie entweder Sport oder Money-Making Machine, eins von beidem. Und dann gibt es die künstlerischen und die künstlerischen haben eben den Aspekt, dass es dort auch sehr, sehr stark um das Thema Ausstellungen geht. Wo werden die Bilder präsentiert und wie werden die präsentiert? Werbung. Der Sponsor dieser Podcast-Episode bin ich selbst. Das heißt, das Naturfotocamp. In meinen Workshops geht es ganz oft um das Thema Bildbearbeitung. Was darf ich bei der Bildbearbeitung für Wettbewerbe tun und was nicht? Gleichzeitig kümmere ich mich gerne um das Thema Bildauswahl, Bildkritik und Bildbesprechung in meinen Workshops. Und natürlich darf die praktische Komponente niemals zu kurz kommen. Das heißt, das machen wir, wenn, dann am Mittag. Morgens und mittags gehen wir raus und dann heißt es fotografieren, fotografieren, fotografieren. Sowohl die praktischen als auch die theoretischen Komponenten. Es geht darum, Natur erlebbar zu machen, gemeinsam als Gruppe Freude an der Fotografie zu haben, den passenden Blickwinkel zu finden und natürlich an deiner eigenen fotografischen Handschrift zu arbeiten. Wenn du darauf Lust hast, dann schau vorbei unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Workshops. Und jetzt zurück zu Sandra und dem eigentlichen Thema. Dann können wir eigentlich übergehen zu dem Thema, was ist überhaupt erlaubt in einem Naturfotowettbewerb, gerade zum Thema Bildbearbeitung. Ich glaube, das ist ein Thema, das so oft gefragt wird und so schwierig zu beantworten ist. Denn vielleicht eins vorweg, die meistens fragen, was ist überhaupt erlaubt, bewege ich mich noch in dem Bereich, in dem ich mich bewegen darf, das sind meistens die ohnehin sehr, sehr wenig bearbeiten. Und die sehr, sehr stark bearbeiten, haben meistens das Gefühl, ah ja, das war ja noch okay, so schlimm habe ich ja noch gar nicht bearbeitet. Aber die Frage ist, was ist erlaubt in der Bildbearbeitung, damit mein Bild hinterher durch die Jury kommt und noch als authentisch gilt?
Ja, ich glaube, wir haben versucht, dieser Frage auch in der ersten Folge irgendwie auf den Grund zu gehen. Und auch 2, 3 Jahre später, ich weiß nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist es halt so, dass sich an dieser Grauzone eigentlich nichts verändert hat. Ich glaube, du hast das schon sehr richtig gesagt, dass tendenziell diejenigen, die fragen, eher die sind, die verhalten. Bearbeiten. Wenn ich die Rohrkontrolle bei uns so sehe, dann würde ich sagen, wir haben zum Teil also schon auch sehr, sehr deutliche Bearbeitungen auch immer wieder prämiert, also sehr, sehr krasse Bearbeitung. weil es heutzutage auch so schwer ist einzuschätzen, wie jemand seine Bilder macht. Also einfach, man kann nicht einfach sagen, es muss ja halt exakt aussehen wie das RAW, weil jeder eine andere Technik hat in the field, mit den RAWs umzugehen. Es geistert halt immer noch rum, exposed to the right. Das heißt, manche Leute nehmen immer noch ganz, ganz helle Bilder, die ganz kontrastarm sind auf, damit sie möglichst viele Ressourcen zur Weiterbearbeitung haben und fangen dann eben an, erst am Computer die Bilder richtig zu machen. Viele nehmen einfach mit automatischem Weißabgleich, automatischem hier und da und fangen eben dann tatsächlich an, die Stimmung, die sie erzeugen wollen, erst am Computer in das Bild zu geben, nach Erinnerung. Das ist für uns wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Also wenn wir halt ein Bild kriegen, was als RAW exposed to the right hat und danach halt ein, in Anführungsstrichen, korrekt belichtetes Bild ergibt, dann können wir schlecht sagen, ja, das ist aber zu weit entfernt vom Original, ja, so. Und also wo wir halt Abstriche machen, ist halt ganz klar, wenn Bilder so hart bearbeitet sind, also das ist halt ein absolutes No-Go ist halt, wenn sie so hart bearbeitet sind, dass das resultierende Bild eigentlich nicht mehr druckbar ist, so, weil es zu hart an die Grenzen der Kontraste geht und verpixelt ist oder überschärfte Kanten hat oder sonst was. Das ist das eine. Die zweite Sache ist, wenn das Bild geschmackstechnisch an die Grenzen der Bearbeitung geht, also wo halt einfach jede Jury sagt, oh mein Gott, also das ist halt echt drüber. So, also das ist halt diese Gefahr, wenn man die Slider zieht und sie dann wieder zurückzieht ins Original und dann denkt, oh Gott, das ist aber blass und halt einfach in den Landschaften einfach immer so übertreibt. Ich glaube, die Tendenz in Wettbewerben ist ja sowieso eher zu verhaltenen Farben und zu eher zu recht neutraler sage ich mal, monochroma Bildgestaltung. Also auf jeden Fall knallbunt und alles überzogen und das Rot bis an die Grenzen und alles, das hat in Wettbewerben halt meine Erfahrung selten eine Chance. Erst recht, wenn man dann das RAW sieht und denkt so, ja, okay, das hat als mit der Originalszene halt wirklich auch nichts mehr zu tun. Und die dritte Sache, zumindest was tonale Veränderung angeht, ist eben, wenn halt ein Bild, ich weiß nicht, ob wir das Beispiel schon mal genannt hatten, wir hatten mal einen Wiedehopf, der als Silhouette abgebildet war, ganz schönes Bild, die Hälfte des Bildes war schwarz und das RAW war halt komplett hell und man hat dann halt den Kasten gesehen, so einen hässlichen Kasten, wo der diese also als Bruthöhle für die Wiedehopfe und da ist natürlich einfach, da ist nicht exposed to the right und ich mache es dann irgendwie schwarz und ganz dunkel, sondern da ist halt einfach, okay, das Originalbild ist crap und ich mache daraus ein Bild, in dem ich es total tief ziehe. Ne? Also das sind so Sachen, die dann halt ein No-Go sind und sofort rausfallen.
Gut, und vielleicht sollten wir erwähnen, Thema Stempeln, was darf gestempelt werden und was nicht?
Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Also ich weiß, der Wildlife Photographer of the Year sagt eigentlich seit Jahren Minor Cleaning Work und das Minor Cleaning Work beinhaltet halt bei denen primär, dass man keine Debris bei Unterwasserbildern wegmachen darf. Aber
Was ist das?
ansonsten, na, das sind sozusagen diese Leuchtteile, also das Plankton und kleine Schwebeteile, die halt durch den Blitz in der Unterwasserfotografie angeleuchtet sind. Unterwasserfotografen tendieren dazu, die halt sehr schnell wegzumachen und das Bild ganz clean zu machen. Das wirkt aber auch halt häufig sehr gecleant und unschön. Also eigentlich würde ich jedem einfach auch nur raten, lass die einfach drin. Das ist auch steigert die Bildwirkung halt häufig auch. Aber ansonsten verstehen die es halt tatsächlich so hart mit gar nichts wegmachen, außer Sensorflecken und vielleicht chromatische Aberrationen und Lichteffekte, also Blendenflecken oder ähnliches. Lensflares, genau. Wir sind da schon auch hart, also das heißt, bei uns darf man nichts dazufügen zum Bild und auch nichts entfernen. Aber wenn es halt zum Beispiel irgendwie einen kleinen weißen Punkt auf einer Blattoberfläche gibt, wenn der halt sozusagen leicht, wenn der halt weggemacht ist, dann denke ich mal, werden die meisten Jurymitglieder darüber hinweg gucken. Aber jetzt nicht das ganze Bild sauber stempeln. Ja, also es geht da wirklich nur um einzelne, wirklich ganz kleine Miniaturteile, aber nicht große Flächen, die halt stören. Also die kann man gerne ein bisschen selektiv abdunkeln, aufhellen, was auch immer dem Bild zuträglich ist, aber auch nicht bis zu einem Punkt, wo sie halt verschwinden oder weg sind und vor allen Dingen niemals wegstempeln. Ja, also wenn halt an den Seiten irgendwas stört, kann man gerne einen kleinen Crop machen, sodass halt vielleicht das Teil auch ganz verschwindet, dadurch, dass man eben das Bild beschnitten hat. Wenn es halt mitten im Bild etwas gibt, was stört, das kann man nicht einfach wegstempeln. Also das, also die Punkte, die wir erlauben, sind wirklich relativ kleine Punkte, wie vielleicht auch Dead Pixels, also sowas in der Art. Ne?
Und darf man denn partiell an den Bildern bearbeiten? Ich meine, heute haben wir ja so schöne Maskentools, wir können unser Motiv auswählen lassen, wir können den Himmel auswählen lassen. Dürfen wir das denn benutzen?
Ja, also man darf selektive Bearbeitung machen, aber halt in einem Rahmen, wo das halt wieder nicht extrem wird. Also du sagst es ja, in Lightroom gibt es inzwischen unfassbare Tools, die halt innerhalb von Sekunden erlauben, ein Bild dramatisch zu verändern. Und da muss man halt immer einfach im Hinterkopf haben, dass die originale Bildsituation noch erkennbar sein sollte. Ja, also da kommen wir wieder in dieses Beispiel Extreme. Häufig wird dann halt ja irgendwas rausgehoben, ganz doll und farblich irgendwie, entweder farblich betont oder sehr, sehr hell gemacht und der Hintergrund wird dann ganz doll abgedunkelt, um halt einfach den Kontrast zu schaffen. Da muss man einfach eine Balance finden, dass das nicht so ist, dass es im Original-RAW-File nicht mehr erkennbar ist, dass halt eigentlich die Szene total banal aussah. Ja, also Fakt ist einfach, wenn man selber sich das RAW anguckt und sieht, dass das nichts mehr mit dem resultierenden Ergebnis zu tun hat, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die Jury das gleiche Aha-Erlebnis hat. Ja.
Genau, das heißt, entscheidend ist sozusagen, dass RAW und das Ergebnis müssen irgendwie in Einklang stehen, und zwar in der Form, dass man die Idee des Bildes auch im RAW bereits erahnen kann oder sehen kann und gleichzeitig ganz klar, es darf nichts hinzugefügt oder wegretuschiert werden. Und ich weiß, dass das keine befriedigende Antwort ist, weil jeder immer denkt, ja, ich hätte aber gerne die Info, kann ich jetzt meinen Kontrast auf 30 oder 50 stellen? Die realistische Antwort ist aber, dass es so viele Wege gibt, an das gleiche Ergebnis zu kommen, dass man nicht jeden Regler beschreiben könnte. Ich nehme einfach mich als Beispiel, ich nutze gar keine Regler, ich nutze einfach die Tonwertkurven und Gradationskurven. Da brauche ich ja keinen einzigen, das heißt, ich habe ja keinen Regler, wo ich irgendwas ablesen kann, sondern ich ziehe einfach die Kurven so, wie ich sie benötige in dem Moment. Ich liege einfach daran, dass ich halt auch zum alten Eisen gehöre, glaube ich, was die Bildbearbeitung angeht. Aber ja, es gibt einfach so viele Wege, die zum Ziel führen, dass man es nicht einfach wiedergeben kann. Und ich glaube, das wird uns ja auch immer wieder angekreidet, uns, sage ich jetzt als Veranstalter des Europäischen Naturfotograf des Jahres, dass man das nicht zugänglich machen kann. Die Realität ist aber, dass es eben nicht besser beschrieben werden kann. Und ja, genau, und zu dieser Aufklärung wollen wir auch beitragen.
Und du sagst es auch richtig, manchmal denkt man, oh Gott, das Bild ist krass bearbeitet und dann macht man irgendwie zwei Slider, ein kleines bisschen, dann verändert man den Weißabgleich und zieht das Bild irgendwie runter und macht eine kleine S-Kurve rein und plötzlich ist man da. Also man ist selbst als erfahrener Bildbearbeiter manchmal erstaunt, mit wie wenig kleinen Mitteln man eine erstaunliche Bildwirkung erzeugen kann. Und ich glaube, da ist das Problem auch. Also manchmal, also du kannst nicht einfach nur vorher, nachher zeigen und sagen, ey, das ist in Ordnung, ne, so, sondern das ist vom Einzelfall her total unterschiedlich, wie weit das noch okay ist. Also, ich glaube, wir haben ja schon mal gesagt, tonale Veränderungen sind halt nahezu immer okay, wenn es nicht extrem, extrem ist oder wenn es nicht an die geschmackstechnischen Grenzen geht. Ja, was halt wirklich ein No-Go ist, wo die meisten Bilder rausfliegen, ist erstens, dass der Crop zu groß ist, also dass halt Bilder, obwohl wir heute irgendwie von 8.000, 9.000 Pixel kommen, auf irgendwie 2.000 Pixel runtergeschnitten werden, um halt einen decent Bild zu haben. Das fliegt natürlich dann raus, weil man das dann im RAW natürlich irgendwie sieht. Und
was ist, wenn ich das so gesehen habe? Ich hatte die 10-fach Lupe an beim Fotografieren. Ich habe das Bild jetzt so gesehen.
Ja, also da sind wir jetzt wieder beim Crop. Also ich gehe jetzt nur noch mal ganz schnell zurück. Also was halt noch extrem ist, also das heißt, sie eigentlich fliegen die meisten Bilder wegen des Crops raus, wegen schlechter Qualität. Das heißt, man sieht im RAW dann, dass eine totale Unschärfe im Bild ist, die man in der 1920er-Version, die man eingeschickt hat, nicht gesehen hat, weil das schön übergeschärft wurde. Oder drittens, weil halt wirklich Dinge entfernt worden sind, also die halt größer sind als minor cleaning work. Das sind die drei Hauptdinge, warum Bilder eigentlich rausfliegen. Dass sie wegen tonaler Veränderungen rausfliegen, ist nur, wenn die extrem sind. So, und um jetzt nochmal zum Crop zurückzukommen, wir reden darüber in der Jury natürlich auch, weil man also ich meine, wir beide gehören natürlich zu den klassischen Fotografen, die, glaube ich, wirklich auch noch so oldschool drauf sind. Also meine Bilder werden nahezu fast nie gecroppt. Ich habe fast immer 100% irgendwie dessen, weil ich auch so lange mit Nikon fotografiert habe, 12 Megapixel, ich wollte da nichts abschneiden. Ja, so. Ich glaube, dass gerade bei Tierfotografen es natürlich sehr üblich ist, heutzutage einfach die Szene größer zu fassen und dann halt irgendwie das Bild rauszuschneiden. Und was wir halt tun in der Jury ist, dass wenn ein Bild ein extremer Ausschnitt ist und wir aber sehen, dass das schon mit einem 400er fotografiert worden ist, dann ist die Jury auf jeden Fall gnädiger, als wenn es mit einem Weitwinkel fotografiert ist und dann halt ganz viel rausgeschnitten ist. Ja, also weil man natürlich irgendwie sagen kann, okay, nicht jeder hat ein 800er, nicht jeder hat ein 1200er Objektiv oder so, aber er hat die Szene vielleicht doch so wahrgenommen, ist aber eigentlich nicht in der Lage gewesen, irgendwie größer irgendwie zu werden. Das heißt, das ist einmal ein Argument, wo man sagt, okay, die richtige Linse. Zweite Sache ist aber tatsächlich, also dein Argument mit der Zehnfachvergrößerung, das zählt mal gar nicht, ne? So, also ich meine, am Ende ist es halt doch der Fotograf, der in der Lage ist, sich quasi einer Situation zu nähern oder einem Motiv zu nähern. Und wir sind ja total moderat. Also das ist ja, wir sind ja weit entfernt, wie andere Wettbewerber das zum Teil machen mit 30% Crop maximal oder so, ne? Wir sagen halt einfach eigentlich, du kannst croppen, aber das Bild muss am Ende 3000 Pixel haben. Und ey, 3000 Pixel ist eigentlich müssten wir das schon erhöhen. Wir müssten eigentlich auf 4000 Pixel gehen, weil natürlich, wir drucken die Bilder am Ende im Wettbewerb auf 1 Meter, zum Teil auf 1,50 Meter. Der Gesamtsieger ist 1,50 Meter groß. Das heißt, wir können nicht von so einer Mini-Datei irgendwie am Ende so ein 1-Meter-Bild drucken. Deswegen liegen die unteren Grenzen natürlich da, wo wir die Bilder auch zeigen können. Und ich finde auch, wenn man von 9000 oder 8000 Pixel irgendwie auf 3000 Pixel runterschneidet, dann ist das irgendwie 70% oder 65 oder irgendwas, ja, dann ist das mehr als genug. Und gleichzeitig entscheidet die Jury eben, ob die Situation der, also ob es erkennbar im Original-Framing ist, dass die Idee des Fotografen irgendwie da bleibt. Und da bemühe ich halt immer wieder mein Beispiel: Flügel von einem Fischadler mit einem Auge ausgeschnitten. Und wenn das RAW dann den gesamten See mit Fischadler zeigt, dann war die Idee des Fotografen halt erst am Computer erkennbar und nicht in der Situation.
Ja, und ich habe ja auch neulich nochmal meine alten Dateien angesehen. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, 6 Megapixel, also 3000 Pixel lange Kante. Das ist aber auch wenig. Ich meine, ich habe früher mit der 10D fotografiert, die hatte 6 Megapixel. Und ich war erschrocken, wie gut die Qualität doch aussieht heute von den alten Dateien. Und hey, ich konnte da 72 Pixel beschneiden für den Wettbewerb, weil 3072 mal 2048 waren die Dateien groß.
Ja, früher lagen die Limits ein bisschen anders.
Genau. Nein, aber jetzt ist für mich die Frage natürlich, wie ist es denn, was das Thema Entrauschen angeht? Weil auch da hat sich ja sehr, sehr viel getan, gerade in den letzten Wochen und Monaten. Darf ich denn auf meinen Entrauschen-Button klicken oder nicht?
Ja, also du darfst eigentlich alles machen, was das Bild optisch verbessert. Wenn dein Entrauschen-Button allerdings einen scharfen Hintergrund weich zeichnet, dann würde ich sagen, dann bist du zu weit gegangen. So. Aber ansonsten sind das natürlich alles Tools. Also wir möchten, wir passen ja auch die Teilnahmerichtlinien insofern so an, dass wir sagen, wir möchten, dass die neuen Tools, die halt Bilder besser machen, halt auch Anwendung finden. Ja, also das ist vollkommen okay.
Genau, das heißt aber auch, dass diese neue Funktion Objektivunschärfe, die ist tabu für uns. Das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Die darf tatsächlich nicht verwendet werden, denn da geht es ja wirklich darum, selektiv eine Schärfentiefe digital zu erzeugen. Das ist ein Button, der nicht erlaubt ist, oder?
Ja, ganz genau. Also alles, was halt das Originalbild nicht nur verbessert und technisch verbessert, sondern tatsächlich eine andere Bildwirkung erzeugt durch selektive Schärfe im Nachhinein oder sowas, das ist nicht erlaubt.
Gut, dann haben wir es, glaube ich, ganz gut gefasst, was überhaupt erlaubt ist. Ist denn ein Handyfoto erlaubt?
Handyfotos sind auch erlaubt, wie immer, also wie bei uns bei den JPEGs auch, muss halt das Original eine JPEG-Datei sein, die nicht verändert worden ist. Das heißt, die geht bei uns durch ein Tool, was prüft, welche Bearbeitungsalgorithmen drauf liegen. Und wenn halt dort im Nachhinein Bearbeitungsalgorithmen auf der Originaldatei liegen, dann ist es disqualifiziert.
Ganz wichtiger Hinweis: Bei einem JPEG ist das Drehen des Bildes bereits ein Bearbeitungsschritt, der registriert wird, und dafür würde man disqualifiziert werden. Also wer tatsächlich JPEGs einreicht, passt auf, dass ihr die niemals gedreht habt, sonst habt ihr echt ein Problem, dann ist es quasi das schon gewesen an der Stelle.
Ganz genau. Weil wir nicht nachvollziehen können, was im Einzelnen halt die Bearbeitungsschritte sind. Es wird dann nur als Bearbeitungsmarker markiert und an der Stelle müssen wir halt einfach, auch wenn es authentisch aussieht, an der Stelle müssen wir es halt einfach der Regeln wegen disqualifizieren.
Gut, jetzt ist für mich die Frage, jetzt möchte ich in so einem Wettbewerb teilnehmen, und es gibt ja Jurys, die sich nur online treffen, es gibt Jurys, die sich auch in Real Life treffen, also wo die Menschen zusammensitzen und die Bilder beurteilen. Macht das denn einen Unterschied im Ergebnis und in den Bildern, die ich einreichen darf?
Also in den Bildern, die man einreichen darf, nicht. Wir hatten das ja nun auch durch die 2 Jahre Covid so, dass wir mal einen Testrun laufen hatten, wie Online-Juries funktionieren. Wir haben also den Europäischen Naturfotograf des Jahres 2 Jahre online juriert und sind aber jetzt wieder zurück zu Präsenz-Juries gegangen. Ich muss sagen, dass es zwischendurch sehr verlockend ist, einfach mit Online-Juries weiterzugehen, weil das natürlich auch ein wahnsinniger logistischer Aufwand ist, 5 Leute aus der ganzen Welt irgendwie einzufliegen, die zu verköstigen, zu übernachten und so weiter. Das heißt, das ist nicht nur finanziell ein viel größerer Aufwand, als einfach die Leute sich per Zoom zusammenschalten zu lassen, sondern halt eben auch logistisch. Aber für mich oder für uns als GDT hat es sich gezeigt, einfach, dass gerade wenn Jurymitglieder, also im ersten Juryjahr zum Beispiel im Online, da kannten sich die Jurymitglieder bereits vorher. Das heißt, da hatten wir Leute ausgewählt, die sich halt aus dem realen Leben kannten. Und da hat das auch online sehr gut funktioniert, weil die Leute auch einfach drin geblieben sind, diskutiert haben, quasi zwischendurch Gespräch geführt haben, als hätten sie am Tisch gesessen. Im zweiten Jahr haben wir Leute gehabt, die sich nicht kannten. Und da war das halt eindeutig eine schwierigere Sache, weil da bleibst du dann halt quasi zwar am Fokus, das heißt, du machst deine Sache ja auch ernst. Also ich glaube jetzt nicht, dass Online-Juries per se schlechter sind, aber ich habe halt gemerkt, dass in Präsenz-Juries einfach eine andere Dynamik stattfindet, dass man dem Bild mehr Raum gibt. Einfach. Und das ist natürlich, also du gehst zusammen Abendessen, du führst Gespräche, dabei entwickeln sich quasi Diskussionen darum, warum was so ist, warum Menschen so entschieden haben, warum wir bestimmte Bilder schon irgendwie in ersten Runden rausfallen lassen haben oder wo halt Lücken sind, wo wir merken, oh Gott, da geht's irgendwie in eine falsche Richtung, sollen wir da noch mal in die Kategorie reingehen, uns das nochmal angucken. Ja, also das sind alles Gespräche, die in der Online-Jury, in einem Prozess, der halt einfach nur durchgetaktet wird, nicht stattfinden. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man sich trifft, darüber redet, den Leuten in die Augen guckt, Diskussionen führt und so weiter.
Genau, also ich habe auch das Gefühl, dass Jurys, die online stattfinden, manchmal dazu geneigt sind zu sagen, ah ja, okay, jetzt ist gut, jetzt haben wir keine Lust mehr und weiterzugehen. Zumindest ich war auch in der Online-Jury vom Aspherico noch zu Corona-Zeiten, und da muss ich einfach sagen, ich glaube, in einer Vor-Ort-Jury hätte ich an manchen Stellen stärker gekämpft oder hätte auch nochmal weiter zurückblättern wollen in manchen Bildern, weil ich einfach das Gefühl hatte, da ging, wie soll ich sagen, da geht es darum, Häkchen dran, nächste Kategorie, und wesentlich weniger stark darum, diese Diskussion um die Bilder zu führen, weil eine Jury vor Ort ist auch verdammt anstrengend. Also eine persönliche Jury ist für jedes Jurymitglied sehr, sehr anstrengend. Ich weiß, es klingt seltsam, aber wenn man sich viele tausende Bilder am Tag anschaut und die diskutiert, dann und dabei auch aufmerksam sein will, dann ist die Jury vor Ort nochmal eine ganz andere Anforderung an das Jurymitglied als online. Und dementsprechend unterscheiden sich meiner Meinung nach jetzt als aus der Teilnehmerperspektive auch die Bilder. Vor allem, weil wenn man diese harten Diskussionen vor Ort führt, können ja auch Bilder, die polarisierend sind, stärker gewichtet werden, wohingegen sehr glatte Bilder, die alle so ein bisschen begeistern, in einer reinen Online-Jury ja natürlich auch bessere Karten haben, weil keiner was gegen dieses Bild hat, also kommt sozusagen weiter.
Dem würde ich zustimmen. Also komplett. Und auch die Teilnahmslosigkeit, also das ist ja auch, was man nicht, also ich kann halt jemanden, der irgendwo in Kanada sitzt und irgendwie so halb schläfrig alle 2 Minuten mal Ja sagt. So, dem kann ich halt nicht die Ohren langziehen, in Anführungsstrichen. Ja, also das hat man einfach nicht unter Kontrolle, wie die Leute drauf sind und wie engagiert sie dann in diesem Prozess der Auswahl teilnehmen. Und das ist vor Ort eben ganz anders. Da ist einfach jeder dran, da ist jeder engagiert, da will jeder irgendwie das Beste irgendwie für die finale Auswahl erreichen. Und da gebe ich dir auch recht, je mehr Zeit man hat, und das hat man in Online-Juries halt eher nicht, je mehr Zeit man hat, desto mehr schaffen es Bilder auch in die Endauswahl, die ein bisschen subtiler sind oder eben deutlich polarisierender.
Könnten wir aber nicht auch umgekehrt die These aufstellen, jetzt wird es, glaube ich, provokant, dass dann eigentlich vielleicht diese Online-Jury die bessere Jury ist, aus der Warte gesehen, dass man durch die einfacheren Bilder mehr Menschen erreicht. Und wenn das Ziel der Fotografie ist, mehr Menschen zu erreichen, hätte man das bessere Ergebnis.
Ja, das ist eine schöne, provokante Aussage des Einheitspreis.
Genau.
Also, ich meine, man erlebt das ja immer wieder. Das normale Publikum gutiert natürlich Bilder, die als, sag ich mal, ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, sondern eher ästhetisch nicht so ausgebreiteter Mensch, ja, also wenn du dich nicht mit so vielen Genres beschäftigst, dann magst du halt einen einfachen Sonnenuntergang und stehst auf Tierbabys und so weiter. Und das sind halt irgendwie Bilder, die halt das einfache Publikum verstehen zu begeistern. Wenn wir dieses aber immer nur zur Anwendung bringen würden, würden wir halt auch in den Wettbewerben und in den Ausstellungen jedes Jahr nur die gleichen Themen bedienen, nämlich Tierbabys, Sonnenuntergänge, brillante Bergpanoramen, was auch immer. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass also ich finde es total gut, wenn solche Bilder auch in Wettbewerben landen, ja. Also ich bin alles andere dafür, als dass Wettbewerbe nur immer die Ecken und Kanten und die ganz starken Extremen zeigen müssen. Aber sie müssen ausgewogen sein und sie müssen halt auch Ecken und Kanten haben und sie müssen auch Bilder zeigen, die halt sonst vielleicht mal untergehen.
Eigentlich sollte ich jetzt noch eine Hörerfrage vorziehen, weil ich glaube, die passt gerade genau in das provokante Spektrum. Ich lese einfach vor. Spiegeln die ausgezeichneten Motive die Vielfalt der eingesendeten Motive wider? Wie ist da das Verhältnis? Achtet die Jury darauf? Machen Sie sich überhaupt Gedanken darüber, ob Motive im gesamten Wettbewerb gedoppelt werden? Mal abgesehen von anderen Ausschlusskriterien wirkt es manchmal so, dass die Naturfotografie aus Einsendungen von Großkatzenmotiven bestimmt wird, sehr überspitzt ausgedrückt.
Also, ich glaube, da ist auch manchmal Wahrnehmung und Realität sehr weit, also sind da sehr weit auseinander. Denn manchmal wird auch gesagt, der GDT-Wettbewerb hat nur abgefahrene, abgespacete, abstrakte Bilder. Und wenn man dann reinguckt, dann sieht man, dass irgendwie es eigentlich sehr, sehr ausgewogen ist. Und genauso ist es halt eigentlich auch ausgewogen, was die Großkatzenanteile angeht. Also zumindest ich glaube, der GDT kann man nicht vorwerfen, dass sie einen deutlich höheren Großkatzenanteil als üblich hat. Was aber Fakt ist, ist einfach, dass der Großkatzenanteil der Einsendung definitiv überproportional ist. Und ich glaube, jeder Jury und den Veranstaltern ist es bewusst, und das wird halt von uns auch als Verantwortliche quasi der Jury auch mit auf den Weg gegeben in ihrem Entscheidungsprozess, dass es wichtig ist, am Ende eine diverse Auswahl zu haben, möglichst großes Spektrum an Tierarten, möglichst großes Spektrum an Ästhetik, möglichst großes Spektrum an verschiedenen Stilen, Bildstilen und Aussagen. Ja, also natürlich würden wir vielleicht im ersten Prozess, wenn man vielleicht mal so durchläuft, irgendwie, und das hatten wir ja auch, sage ich mal, in Juries, dass man nach der ersten Runde irgendwie dann mit 6 Eisbären in der Endauswahl landet und dann geht man halt wieder zurück, schmeißt halt irgendwie 5 Eisbären raus, sagt halt, ein Eisbär reicht in der Säugetierkategorie. Jetzt suchen wir halt einfach von den 6 Eisbären das beste Bild aus und füllt dann halt die Kategorie mit 9 anderen Bildern auf, die eben ein Spektrum zeigen. Also ich würde sagen, zumindest bei uns ist das sehr, sehr wichtig, dass dieses Spektrum gewahrt ist. Ich glaube, es gibt andere Wettbewerbe, die halt weniger über Diskussion und Selektionsprozesse funktionieren, sondern halt auch über Rating-Systeme, wo halt Juroren halt einfach nur Punkte vergeben oder halt irgendwelche Ja- und Nein-Stimmen. Und ich glaube, in diesen Rating-Systemen, wenn die halt nicht nochmal durch eine Diskussion nachgetriggert werden und selektiert werden, dann passiert es halt sehr einfach, dass halt was groß, bunt, scharf und allgemein gefällig und, sage ich mal, dem Durchschnitt gefällt, in der Endauswahl landet und dann eben auch eine wenig Differenzierung vorhanden ist.
Genau, und das ist auch etwas, das rechne ich auch gerne bei Vorträgen oder Ähnlichem, wo Fragerunden auftauchen, noch einfach mal vor. Nehmen wir mal an, wir haben ein Bild, das nicht gefällig ist, sondern das polarisierend ist. Ich habe in der Jury 2 Leute, die das total geil finden, die geben mir 5 Sterne. Und 3, denen sagt das gar nichts, die geben dir 1 Stern oder 0 Sterne. Dann hast du halt 2 mal 5 Sterne, 3 mal 0 Sterne, du hast 10 Punkte. Und wenn du jetzt aber ein Bild hast, das 5 mal 3 Sterne bekommt, dann hat das 15 Sterne auf einmal auf der Uhr und ist damit automatisch erfolgreicher als das polarisierende Bild. Und das ist etwas, was man meiner Meinung nach jetzt rein aus der Brille desjenigen, der einsendet in dem Moment, schaut. Das kann man sich zunutze machen, wenn man weiß, es ist eine richtige Präsenzjury. Da schicke ich ganz, wie soll ich sagen, fancy Bilder manchmal hin, wo ich sage, da kann ich auch mal ausprobieren, da schaut sich das wirklich jemand an und da habe ich auch die Chance, dass bestimmte Motive überhaupt erkannt werden. Und wenn ich weiß, es ist eine Online-Jury, dann schicke ich eben lieber die Bilder hin, die relativ laut sind, wo man quasi automatisch prämiert wird, einfach weil man weiß, dass das gut ankommen wird. Und das heißt, auch die Bildauswahl kann sich ja auch als Tipp an der Stelle unterscheiden davon, was das überhaupt für eine Juryart ist. Und da glaube ich, das Thema Bildauswahl ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und damit gehe ich mal rüber zu einer anderen Hörerfrage. Und zwar, mich interessiert, wie du deine persönliche Auswahl aus deinen Bildern triffst, die du dann bei den Wettbewerben einreichst. Bei vielen Wettbewerben kann ich so um die 20 Bilder einreichen. Schöne Bilder habe ich jedoch meistens mehr. Aber wie entscheide ich nun, welche ich wirklich ins Rennen schicke? Und meine Antwort, so bitter wie das ist eigentlich eine schallende Ohrfeige. Ich habe keine 20 guten Bilder. Also mein Ziel sind 5 gute Bilder im Jahr. Und ich habe eher das Problem, dass ich zu. Also bei mir sieht das so aus, ich habe erstmal die Bilder, die ich einreichen will. Und der Rest ist Füllmaterial. Also ich komme eigentlich nie auf diese Anzahl der Bilder, die ich einreichen dürfte. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Sandra.
Also ich finde das auch eine ordentliche Hybris, wenn man sagt, ich habe mehr als 20 schöne Bilder. Also ich glaube, schön ist an der Stelle natürlich eine Definitionsfrage. Also schön ist natürlich vieles. Wettbewerbsbilder, ich meine, ich kann mich erinnern, dass die Bilder, die ich in meinem Leben, wo ich hinten auf dem Display dachte, das muss jetzt aber mal was reißen, das ist ein geiles Bild. Also die kann ich insgesamt an einer Hand abzählen, nicht nur pro Jahr, sondern pro Leben. So, also wo man halt so innerlich weiß, ne, dass dieses Bild geht an keinem vorbei, das muss irgendwas machen. Ansonsten ist es halt immer ein Lotterielos. Also und deswegen gehe ich, also du gehst da ja aus Erfahrung viel systematischer ran, so wie du das eben auch schon beschrieben hast. Für mich, ich fotografiere ja auch eher, sage ich mal so, für mich, ich mache meine Serien, ich mache meine Konzepte und wenn da mal ein Bild abfällt, was irgendwie, wo ich denke, das könnte man auch für einen Wettbewerb einsenden, dann habe ich das halt im Hinterkopf oder so und wenn es dann so Wettbewerbsteilnahme gibt, ich mache auch nicht so, weil ich mache ja nur bei einem Wettbewerb mit, ich mache immer nur beim Wildlife Photographer of the Year mit, bei den GDT-Wettbewerben darf ich nicht mitmachen, gucke ich mir halt an, was ich so zur Verfügung habe an gut gemachten Bildern im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, ziehe die mir in eine Sammlung und wähle dann halt ehrlich gesagt nach Bauchgefühl raus, was ich denke, was am meisten Chancen hat. Dabei ziehe ich aber schon in Erwägung, dass Bilder, die anders sind und andere Motivlichkeiten aufweisen, halt einfach eine größere Chance haben. Es ist halt einfach ganz klar. Also entweder sind es Szenen, die wirklich noch nie so gesehen wurden. Also wenn man halt die ganze Zeit Großkatzen in Afrika fotografiert, dann hat man halt sehr, sehr wenig Chancen, damit zu gewinnen. Außer es ist eine so außergewöhnliche Szene, dass sie halt die Jurys komplett vom Sockel haut. Und genauso ist es halt bei Pflanzen oder Landschaften. Entweder außergewöhnlich schöne Szenen mit außergewöhnlich schönen Stimmungen oder es sind halt andere Arten. Also ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass es auch mal andere Arten sind. Also es sind immer wieder Buschhundrösel, es sind immer wieder Leberblümchen, es sind immer wieder die gleichen Arten. Und wenn dann halt mal eine andere Art auftaucht, die gut fotografiert ist, dann hat es halt eine sehr hohe Chance, irgendwie auch was zu machen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, gewisse Trends zu antizipieren. Das heißt, ich finde auch, Kategorien verändern und entwickeln sich über die Jahre. Und wenn man versteht, wie sich gerade die Kategorien entwickeln, dann kann man auch sehr frühzeitig sagen, okay, wenn sich die Kategorie in die Richtung entwickelt, dann sollte ich im nächsten Schritt das und das einsenden. Das kann auch ein Ergebnis sein und man wählt deswegen dieses Bild aus. Das könnte durchaus auch ein legitimes Ergebnis sein. Aber das erhöht natürlich auch die Chancen, in so einem Wettbewerb zu gewinnen. Aber wie gesagt, ich habe eher das Problem. Also, ich habe gerade, ich weiß nicht mehr, welcher Wettbewerb das war. Ich glaube, es war der Mountain Maria Luisa Wettbewerb. Da gibt es einmal die Kategorie Mountain Landscape und einmal Landscape. Ich habe fast nur Mountain Landscapes. Das heißt, wenn ich meine Mountain Landscapes hochgeladen habe und da noch nicht mal auf 5 komme, dann kann ich noch mal 5 bei Landscape reinladen. Natürlich knall ich da dann noch irgendwelche Landschaften rein, die halbwegs, halbwegs ordentlich fotografiert sind. Aber da verspreche ich mir auch sehr, sehr wenig positive Resonanz auf die Bilder, weil ich, wie soll ich sagen, ja, auf gut Deutsch rotzt du dann irgendwas rein, was deiner Meinung nach gar nicht gewinnen kann. Da kann es mal vorkommen, dass du irgendwie einen Lucky Punch landest, aber eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist eher, um irgendwas aufzufüllen. So geht es mir in so einem Fall.
Dazu muss man aber auch sagen, dass du ja eine sehr strategische und doch durchaus sportliche, kompetitive Art hast, an Wettbewerben teilzunehmen. Für dich ist das ja auch so echt, du guckst danach, was wo passt und wo du irgendwie noch mit dem Baumbild in der Pflanzenkategorie irgendwie die Jury weg von den Pflanzen mit Bokeh kriegst und mit deinen Baumbildern immer in der Pflanzenkategorie landest. Aber ich muss dazu sagen, Wettbewerbsteilnahme kann halt auch einfach sein, dass man selber wirklich sagen will, wo stehe ich mit meinen Bildern ohne den Lucky Punch. Also Britta Jaschinski, mit der habe ich gerade jetzt in Montier gesprochen, die sagt, die reicht zum Fotowettbewerb manchmal auch nur 5 Bilder ein. Also die nutzt die 20 gar nicht aus, sondern die sagt halt, sie sagt, das sind ihre 5 besten Bilder, mit denen sie teilnehmen möchte. Und alles andere wäre im Füllmaterial, mit denen es ihr auch peinlich wäre zu gewinnen. Und das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, wie viele Leute höre ich, die dann irgendwie sagen, ey, jetzt hat die Jury ausgerechnet dieses Scheißbild prämiert, anstatt irgendwie mein Lieblingsbild. Ja, also man sollte auf jeden Fall nie Bilder einreichen, wo es einem dann nachher unangenehm ist, mit ihnen assoziiert zu werden. Ja, so.
Ich glaube, dass diese Scham sehr wenige haben, aber generell, ja,
Da gehst du von dir aus.
es ist eine strategische Komponente, die dabei ist. Und ich kann sagen, ich habe dieses Jahr bei jeder Einsendung, bis auf einen Wettbewerb, war ich auch dabei. Das heißt, ich habe es auch erfolgreich ausgewählt in dem Sinne. Die Frage ist immer, wie man das sieht, weil wenn man sagt, okay, man reicht nur sein bestes Bild ein, kann das auch gut klappen. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal einen Sieger beim Europäischen Naturfotograf des Jahres, ich glaube aus Russland, vor ungefähr 10 Jahren. Das war ein Bild von einer Ralle, ich weiß nicht mehr, welche Rallenart das war, mit dem Weitwinkel fotografiert. Damals was phänomenal Neues. Und der kam damals auf die Bühne und er wurde gefragt, Sie haben nur ein Bild zum Wettbewerb eingereicht. Warum haben Sie das getan? Ich glaube, bis heute an diesen geilen
Das war der
Aktien.
Kuckuck, oder? Das war
Ja,
ein
das war der
Slowake,
Kuckuck, das war der
der
Kuckus, ja.
Slowake mit dem Kuckuck.
Ja, und die Antwort war, because one good image is enough. Und es hat sich so eingebrannt in meinen Kopf, dass jemand teilgenommen hat mit einem einzigen Bild und Overall Winner geworden ist. Das fand ich schon sensationell von der Reduktion seiner Bilder aufs Wesentliche. Stimmt, es war der Kuckuck mit dem Weitwinkel damals.
Aber ich meine, deine Erfolgsquote ist extrem hoch, ne? Und ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Das ist eine Strategie, die funktioniert für dich total gut. Du bist ja auch ein guter Fotograf. Aber ich glaube, es gibt gar nicht so wenige, die sagen, ich möchte, wenn, mit meinen guten Bildern gewinnen. Es geht nicht nur um das sportliche Element, irgendwo was zu platzieren. Deswegen, man sollte sich einfach überlegen, was für einen selber die bedeutungsvollsten Bilder sind, die mit denen man vielleicht auch selber gerne präsent sein möchte. Denn machen wir uns nichts vor, ein Wettbewerb hat halt auch ein PR-Element, ne? Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Preisgelder einzusammeln. Und da ist halt auch wieder die Intention unterschiedlich. Manche Leute sammeln Sachpreise und Geldpreise ein mit Wettbewerben und füllen ihre Awardlisten auf den Webseiten. Und manchen Leuten, also zum Beispiel mir, ging es eigentlich immer nur darum, darüber einen Bekanntheitsgrad zu erreichen, der mir halt dann irgendwie auch wieder Netzwerk innerhalb der fotografischen Szene irgendwie erlaubt oder halt Leute, die Prints kaufen. Daher ist es mir eigentlich eher wichtig, dass ich tatsächlich mit Bildern gewinne, die mir tatsächlich was bedeuten oder aus einem Projekt entstehen, wo ich halt irgendwie vielleicht gerade ein Buch habe, was ich dann auch mitvermarkten möchte. Da sind halt der Grund, warum man das macht, ist sehr unterschiedlich. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal zu dem Punkt, bei welchen Wettbewerben sollte man einreichen? Du hast das vorhin schon mal ganz kurz
Vielleicht lese ich dazu die passende Hörerfrage noch vor, damit sich der Hörer auch wiedererkennt. Verschiedene lohnenswerte Wettbewerbe etwas genauer beleuchten. Wieso sind sie lohnenswert? Welche sollte man meiden? Und wieso, welche sind empfehlenswert mit Blick auf unterschiedliche Genres, Natur, Landschaft und so weiter?
Also es ist natürlich keine unkomplexe Frage, aber grundsätzlich hattest du vorhin ja schon mal angedeutet, dass es Wettbewerbe gibt, die halt einfach nur zur Kategorie Money-Making-Wettbewerben gehören, wo man meistens pro Bild eine relativ hohe Einreichgebühr hat und dann quasi auch so viele Bilder, wie man möchte, irgendwie einreichen kann. Das heißt, der Geldbörse sind quasi keine Grenzen gesetzt.
Vielleicht öff ich öffne gerade mal parallel meine Steuerabrechnung, weil ich ja gerade alle Wettbewerbe eingereicht habe. Da kann ich einfach mal sagen, die guten Wettbewerbe sind gar nicht die teuren. Also Wildlife Photographer of the Year hat mich nach Umrechnungskurs 34,37 € gekostet. Asferico hat mich 30 € gekostet. Mountain Maria Luisa hat mich 22 € gekostet. Und ich sag mal, diese großen Wettbewerbe, die kosten in unserer Bubble alle zwischen 20 und 35 € im Schnitt. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn du 20 Bilder einreichen willst und du bezahlst dafür 280 € oder 150 €, dann geh schon mal davon aus, da geht es um eine Abzocke sozusagen. Und die erkennst du meist noch an der zweiten Kategorie. Wettbewerbe, die probieren mit sehr einfachem Einsatz möglichst viele Bilder abzuzwacken. Und zwar, wenn es um Bildrechte geht, wenn zum Beispiel Firmen Awards verteilen und sagen, für den ersten Platz gibt es eine Kamera, für den zweiten Platz gibt es ein Stativ, für den dritten Platz gibt es die Fototasche und, und. Das heißt, die nehmen von den Herstellern irgendwas mit, geben dir das im Gegenzug, aber probieren dir dann alle Bildrechte hinten in den AGBs abzuluxen. Das heißt, wenn es darum geht, dass die Company, nehmen wir mal einfach an, da steht jetzt der Konzern ABCD und oder das Großunternehmen ABCD und der möchte jetzt sozusagen alle Rechte, aber über das Wettbewerbliche hinaus. Das heißt, bei der GDT trittst du als Beispiel die Wettbewerb, die Rechte ab, dass das Bild verwendet werden kann für eine Ausstellung. Dass das Bild auf einer Postkarte landet, dass das Bild in einem Katalog landet, dass das Bild vielleicht für im Wettbewerbszusammenhang, ganz wichtig, für Social Media genutzt wird. Immer in Bezug auf den Wettbewerb. Das heißt, du trittst deine Rechte ab für den Wettbewerbsgedanken. In dem Moment, wo du aber alle Rechte abtrittst für irgendwas Zweifelhaftes, die Company ABC darf jetzt dein Bild benutzen, wofür sie will, dann kann das ja auch sein, dass das später das nächste Kampagnenbild ist für den Verkauf von Motorsägen, weil du ein schönes Waldbild gemacht hast. Und da ist auch immer meine Alarmglocke an. Entweder du sagst, okay, hey, easy, ich kann da mit drei Bildern, die einfach hübsch sind, mir eine neue Kamera ziehen, kann eine Option sein. Aber dann solltest du das sehr genau hinterfragen. Oder du nimmst einfach nicht daran teil. Und das ist meine Empfehlung. Ich würde nicht an den Wettbewerben teilnehmen, wo ich genau weiß, dass eben meine ganzen Bildrechte dabei verloren gehen, weil das je nachdem, was damit passiert, auch nicht das optimale Ergebnis für mich als Fotograf sein kann.
Ja, es liegt halt auch daran, dass irgendwie Werbefirmen Firmen und so weiter, Unternehmen dann raten, macht doch einfach einen Wettbewerb, macht drei irgendwelche Preise raus und dann im Gegenzug kriegt ihr alle Bildrechte von sogar zum Teil allen eingereichten Bildern. Ja, so kommt man halt günstig an Bildmaterial. Das ist halt irgendwie auch eine Methode. Zu den Moneymaking-Wettbewerben, die aber im Gegensatz zu diesen Unternehmerwettbewerben oder diesen Wettbewerben, die eben dafür stehen, dass sie die Bildrechte im größten Teil quasi einziehen, gehören aber auch eben viele Wettbewerbe wie, ja, IPA oder sowas, ne, Lucy Awards, diese ganzen Sachen, die haben zwar irgendwie auch eine gewisse Präsenz, die haben auch eine große Presse, die haben auch meistens renommierte Juries, aber sie zeichnen sich trotzdem dadurch aus, dass sie pro Einsendung eben wahnsinnig viel Geld einnehmen und sie zeichnen sich im Zweiten dadurch aus, dass eigentlich die Erfolgschance sehr hoch ist, weil nahezu jedes Bild irgendwie am Ende irgendeine Urkunde und ein Highly Commended kriegt. Das heißt, das streichelt halt extrem mit dem Ego der Teilnehmer, weil nahezu alles, was man einreicht, im Grunde genommen irgendwie genommen wird, weil sie damit natürlich erreichen, dass die Leute im nächsten Jahr wieder teilnehmen und wieder ihre Teilnahmegebühren in Höhe von $160 zahlen. Und die Präsenz beschränkt sich aber auf irgendwie dem 500. Bild auf einer scrollbaren Webseite. Also das ist halt keine Präsenz, das oder 5000. Bild auf einer scrollbaren Webseite für eine honorable Mention. Das hat halt weder eine Präsenz in der Ausstellung, noch eine Präsenz in einem Katalog, noch eine irgendeine Bedeutung, außer dass jemand ganz stolz auf Facebook verkündigen kann: Ich bin stolz, mitteilen zu dürfen, dass ich eine lobende Erwähnung im habe.
Ich war damals mal in einer der Jurys zu einem der ganz, ganz großen Circle. Boah, es muss auch 10 Jahre her sein. Und ich kann mich erinnern, wir hatten sozusagen alle Bilder ausgewählt und alle Medaillen verteilt. Und dann kam der Veranstalter rein und hat gesagt: Ihr müsst noch mehr Bilder aussuchen. Wir haben doch, also die haben feste Vorgaben, wie viele von diesen goldenen, silbernen und bronzefarbenen Abzeichen, ich weiß nicht mehr, wie diese Abzeichen genau heißen, vergeben werden müssen. Und dann sitzt du da und sagst: Das waren aber jetzt alle Bilder, die wir gut fanden, und du musst noch 20 raussuchen. Und das zeigt halt auch einfach, auf was für einem Niveau wir uns dann bewegen. Und deswegen, ihr erkennt die guten Wettbewerber auch daran, A, dass es halt um das Thema Authentizität geht, dass es bestimmte Beschränkungen für RAWs gibt, dass überhaupt eine RAW-Kontrolle stattfindet, dass das Thema Ausstellung wichtig ist, dass das Thema Zeigen der Ausstellung, das Zeigen eurer Bilder wichtig ist, weil darum geht es ja. Es geht um eine Präsenz, nicht nur eine Medienpräsenz, sondern auch darum, später die Betrachter, die Menschen zu erreichen und in Interaktion zu treten. Das sind diese Dinge, um die es dahinter geht. Und wir haben da, wenn wir jetzt auf Europa gucken, ich denke, ich kriege eine relativ gute Liste aus der Hüfte geschossen, jetzt ohne zu viel zu versprechen, dass alle drauf sind. Das ist jetzt vielleicht keine abschließende Liste, aber wir haben den Wildlife Photographer of the Year ganz oben angesiedelt. Da haben wir den europäischen Naturfotograf des Jahres, der GDT. Da haben wir den GDT Naturfotograf des Jahres. Wir haben den relativ neuen Nature Photographer of the Year. Wir haben Montfoto. Wir haben Asferico. Wir haben Mountain Maria Luisa. Boah, dann haben wir Nature's Best. Das ist aber dann schon wieder außerhalb Europa. Das ist Amerika. Und die Glanzlichter noch, die sollten wir vielleicht nicht ganz vergessen, auch wenn wir beide dem nicht ganz positiv gegenüberstehen, dann war es das aber auch schon an großen Wettbewerben in Europa, oder?
In Europa, du hast halt noch diesen amerikanischen,
Nature's Best Winland Smith Rising Award.
ich meine den anderen, der von dem, nicht von dem Smithsonian, der von diesem anderen Museum ausgetragen wird. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist egal, fällt mir vielleicht später wieder ein. Aber ansonsten gibt es noch den Namur-Fotowettbewerb, der sich halt primär mit Vogelfotografie auseinandersetzt und den Montier-en-Der, da sind ja alles Wettbewerbe, die quasi von irgendwelchen Assoziationen sind ja meistens, also der Asferico kommt halt von der AFNI, von der, also ne, Monfoto ist halt quasi die spanische naturfotografischen Gesellschaft, die quasi den ausführt. Also fast jedes Land hat eigentlich einen Wettbewerb, der von ihrer fotografischen Assoziation quasi gelauncht wird. Und ich glaube, da sind die Unterschiede klein. Man muss aber auch sagen, auch dort gibt es Unterschiede, denn jeder dieser Wettbewerbe geht halt auch immer noch anders um damit, wie die Juries gemacht werden, Online-Juries, Präsenz-Juries. Also da liest man manchmal große Namen in der Juries, die treffen sich halt aber auch zum Teil nie, sondern werden zum Teil auch von den Veranstaltern. Also was ich alles in Juries erlebt habe, mein Gott, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern würde. Da habe ich zum Teil als Jurymitglied nur eine Proforma-Anwesenheit. Da muss ich halt irgendwie ein paar Bilder durchraten und am Ende werde ich überrascht mit dem, was gewonnen hat. Also da bin ich relativ desillusioniert und sage halt so, für mich gibt es nur ganz wenige Wettbewerbe in Europa. Und da sind vielleicht die ersten drei, die du genannt hast, mit im Rennen, die ersten drei, vier vielleicht, wo ich sage, da geht es irgendwie sauber vonstatten. Da machen die halt einfach einen ordentlichen Auswahlprozess und so weiter. Und ganz wichtig finde ich eben, und da unterscheiden sich halt die Wettbewerber nochmal massiv. Wie präsent sind die Bilder außerhalb dieses kurzen Zeigens auf einem Festival, ja? Also verschwinden Bilder einfach, nachdem sie einmal gezeigt worden sind, einfach im Internet, in den Weiten des Internets und warten dann bis aufs nächste Jahr. Das heißt, man hat halt einmal seinen großen Moment des, juhu, ich habe gewonnen hier, ich präsentiere euch stolz, ich bin Gesamtsieger, ich bin Kategoriesieger, whatever. Oder habe ich wirklich eine durchschlagende Wirkung. Und da kann ich zum Beispiel nur sagen, der Wildlife Photographer of the Year und auch der GDT Naturfotograf des Jahres oder so, das sind halt europäischer Naturfotograf des Jahres, das sind Wettbewerbe, die halt 2, 3 Jahre wirklich komplett im dauerhaften Präsenz zeigen in Museen und Galerien weltweit sind. Ja, das sind einfach, da wird man einfach eine andere Präsenz haben als in vielen, vielen anderen Wettbewerben. Und wo wir schon bei den Wettbewerben sind, kann man ja gleich nochmal wieder den Tipp auf den Weg geben. Wenn ihr richtig gute Bilder habt in eurem Portfolio, dann hebt euch die doch bitte zuerst für die wirklich relevanten Wettbewerbe auf. Macht nicht den Fehler, wir sehen das ja alle naselang, dass Bilder zum Teil zeitgleich in 10 Wettbewerben gewinnen und sag ich mal, Wildlife Photographers of the Year und GDT, Nature Talk sind halt immer die letzten, die im Jahresverlauf quasi ihre Bilder präsentieren. Und dann sind halt viele dieser Bilder schon irgendwie bekannt, präsent und die Überraschung ist halt nicht mehr so groß. Das ist natürlich einerseits klar für uns als Veranstalter nicht so cool, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, für alles, was bei uns in der Jury bereits prämiert worden ist, gilt für uns, dass das Bild deutlich weniger Chancen hat, bei uns prämiert zu werden. Also wenn ein Bild schon bei Glanzlichter gewonnen hat, wenn ein Bild schon bei Asferico in der Auswahl ist und schon auf der Webseite zu sehen ist, das wird bei uns, wenn es nicht so genial ist, dass wir sagen, ey, komm, ne, lass es einfach, wird es bei uns nicht prämiert werden. Einfach weil wir frisches und neues Bildmaterial zeigen wollen. Das heißt, wenn ihr einsendet, guckt einfach, dass ihr vielleicht in die relevantesten Wettbewerbe eure Bilder als erstes einsendet und nur wenn sie da irgendwie nicht gewinnen, dann könnt ihr ja immer noch sag ich mal, Zweitverwertung in GNJ und kleineren Wettbewerben irgendwie machen.
Gut, dann habe ich hier noch zwei, drei Fragen, also eine Anmerkung von mir und zwei Fragen von Zuhörern, die ich noch reinbringen möchte. Meine Anmerkung zuerst, Logistikkategorien. Hintergrund des Ganzen ist, es kommt ja regelmäßig auch an uns herangetragen, hey, mach doch einfach mal noch eine Zusatzkategorie oder wie wäre es denn noch mit der Kategorie 85 mm oder mit der Kategorie meine Fußnägel oder Omas altes Gebiss. Da kommen ja immer wieder tolle Vorschläge, was es noch für Kategorien geben sollte. Wir haben aber eine logistische Herausforderung. Willst du auf die auch mal eingehen?
Ja, und ich glaube, Omas Gebiss ist dabei ein schlechtes Beispiel. Aber jetzt mal, um ernst zu bleiben, es gibt ja immer wieder, mach doch mal eine Kategorie Digital Art oder mach doch noch eine Kategorie KI oder nur Captive oder nur Aerials, weil es geht zum Beispiel auch darum, Drohnenbilder, ne? Die Leute sagen halt, die Drohnenbilder nehmen so stark zu und die landen immer in den normalen Kategorien. Mach doch einfach mal nur eine Kategorie Drohne und dann lass die aus den anderen Kategorien raus. Also es ist zumindest für Wettbewerbe, die ihre Bilder eben auch in Präsenz zeigen, und nicht nur einfach im Internet präsentieren, wahnsinnig schwer, einfach mal eine Kategorie dazu zu machen, weil es da eben nicht nur darum geht, dass man wieder eine Firma finden muss, die einem Bargeld als Preis quasi stiftet oder Sachgeldpreise oder sonst was findet, sondern zum Beispiel im Falle vom Europäischen Naturfotografen des Jahres haben wir einfach auch Limits, was das Zeigen in Museen und Galerien angeht. Orte haben eigentlich ein sehr begrenztes Platzangebot und wir haben inzwischen über 100 Bilder im Wettbewerb. die bereits sehr, sehr viel Fläche einnehmen. Und je mehr wir dazu machen, desto weniger groß wird die Chance, dass Museen in der Lage sind, all diese Bilder zu zeigen. Das heißt, sie würden dann vielleicht abspecken und sagen, oh, die neue Kategorie zeigen wir dann aber nicht mehr. Und oder wir müssen die Bilder kleiner machen, damit sie wieder alles irgendwie zeigen können. Und gleichzeitig ist ja auch das Versenden und Verschicken von solchen Ausstellungen. Wir haben zum Beispiel Flight Cases. Jede Kategorie hat einen Flight Case mit 10 Einschüben. Wenn wir jetzt
Vielleicht
sagen
sollten
würden,
wir erwähnen, was überhaupt ein Flightcase kostet. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass diese Flightcases Stückfertigungen sind, die wirklich schweineteuer sind. Also ihr könnt euch ein super Teleobjektiv kaufen, damit meine ich kein günstiges Zoom, oder ein Flightcase. Und wenn man eine Ausstellung hat und da 10 Einschübe sind und wir wissen, es gibt über 100 Bilder, dann brauchen wir mehr als 10 Flightcases. Das heißt, da geht es dann wirklich in dem Bereich von sechsstelligen Summen nur für die Erstellung von Flightcases, dann müssen wir es logistisch versenden zu den Museen. Das heißt, die Paletten werden größer am Ende des Tages. Dann muss der Platz dafür da sein, um diese Bilder überhaupt zu zeigen. Und das sind die Herausforderungen, an die eben, wie soll ich sagen, diese reinen Online-Wettbewerbe nicht gebunden sind. Und in dem Moment, wo wir aber diese Bilder zeigen wollen, in der Größe, dem Format, der Form, wie sie es wert sind, gezeigt zu werden. Dann müssen wir eben darüber nachdenken, wenn wir Kategorie C dazu nehmen, müssen wir eben eine andere Kategorie eventuell dafür auch rausnehmen, sonst funktioniert das nicht.
ja, und man kann halt nicht einfach irgendwie sagen, ach, jetzt machen wir dann nur 8 Bilder pro Kategorie und dann dafür machen wir eine neue Kategorie, in der wir dann die ganzen Resultate irgendwie verändern. Das funktioniert alles nicht, weil es eben auch einfach pro Kategorie Wände gibt, an die schon immer 10 Bilder passen oder so, ne? Also das ist einfach alles nicht so einfach im Hintergrund, aber das gilt eben nur für Wettbewerbe, die tatsächlich ihre Bilder auch in Präsenz zeigen und verschicken und so weiter.
Dann die nächste Frage. Findest du man, okay, gut gestartet, findest du, man sollte das Alter bei Fotowettbewerben berücksichtigen?
Das Alter der Bilder, oder, ne?
Das, nee, das, ich, gute Frage. Ich habe das eigentlich auf einen jüngeren Fotografen bezogen, der sein Fotografenalter meinte.
Ach so, also das Fotografenalter, na, im Allgemeinen, wir jurieren ja anonym, da spielt das für uns also keine Rolle. Es gibt in der GDT natürlich 2 Jugendkategorien, an denen man kostenlos teilnehmen kann. Einmal bis 14 Jahre und dann 15 bis 17. Und da, sag ich mal, spielt es jetzt keine Rolle, ob derjenige 15 oder 17 ist. Am Ende zählt das gute Bild. Und wenn man im Hauptwettbewerb teilnimmt, spielt es keine Rolle, weil wir es ja auch alles anonym machen und wir es am Ende rausfinden, wie alt der Teilnehmer ist. Wenn es um das Alter der Bilder geht, um diese Option vielleicht nochmal irgendwie aufzugreifen, dann würde ich halt auf jeden Fall sagen, hört auf, eure steinalten Bilder einzusenden. Weil das
Das sehe ich
ist.
anders.
Oh ja, Rado, ich weiß, ey, das finde ich auch so nervig, weil am Ende wollen wir, weißt du, wir sagen das halt ernsthaft, dass wir frische und neue Bildideen sehen wollen. Und da sagst du halt wieder sportlich und, sage ich mal, strategisch, habe ich halt auch noch eine Chance, mit guten alten Bildern zu gewinnen. Und ich sage halt, für uns als Veranstalter ist es wahnsinnig schwierig, aus dieser Fülle an alten Bildern irgendwie, die halt immer wieder eingesendet werden, die wir jedes Jahr in der Jury sehen. Und weißt du, versuch's 3 Jahre. Und wenn es 3 Jahre nicht hinkriegst, dann lass es einfach so. Und vor allen Dingen, ey, bei uns werden zum Teil Bilder eingereicht, die haben schon bei uns gewonnen. Ja, also letztes Jahr hatten wir ein Bild, wo ich sagte, ey, das hat doch irgendwie vor 10 Jahren mal bei uns einen Preis gehabt, ja. So. Und dann hat man zum Teil Bilder, und man sieht es jetzt, im diesjährigen Wildlife Photographer of the Year sind Bilder drin, die bei der GDT 2020 gewonnen haben. Da sind Bilder drin, die bei uns zum Teil vor 5, 6 Jahren einen Highly Commended hatten. Ich finde das unangenehm, ich finde das peinlich, daran ist doch nichts neu und
Aber ich
innovativ.
sehe das an einer Stelle ganz anders als du, Sandra. Oftmals fotografierst du ja neue Ideen, zum Beispiel Ideen, die heute noch nicht in das Sichtschemata der Betrachter passen. Und oft ist der Markt ja dafür erst 4, 5 Jahre später bereit, das Bild zu honorieren. Ich habe ein Beispiel, dass ich ein Wettbewerbsbild, das 6, 7 Mal ausgezeichnet worden ist bei großen Wettbewerben. Ich habe es 5 Jahre in Folge eingereicht. Im 5. Jahr hat es überall dann endlich stattgefunden. Aber die 4 Jahre davor, die es eingereicht hat, war anscheinend die visuelle Kategorie noch nicht bereit dazu, das zu honorieren. Und ich war der Meinung, das ist es aber in dem Moment.
Okay, also du hast recht, auch da muss man an der Stelle wieder differenzieren. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie 4, 5 Jahre an einem Projekt arbeiten und noch gar nichts zeigen und dann halt irgendwie ihre Bilder einreichen. Das meine ich damit auch alles nicht. Ich sage halt einfach nur, wenn du halt Bilder hast, die schon vor 5 Jahren in allen möglichen Wettbewerben irgendwo in der Welt gewonnen haben, dann hör auf, die in die großen Wettbewerbe einzureichen. Natürlich kann das sein, dass die da reinrutschen, weil sie irgendwie gut sind oder gut waren oder so. Aber es ist halt am Ende für die gesamte Community nicht cool, Bilder zu sehen, die sie eigentlich schon kennen. Und wir wollen eigentlich schon neues Material präsentieren. So.
Und dann die perfekte Abschlussfrage. Wie oft kommt es vor, dass euch beim Beurteilen noch Bilder so richtig vom Hocker hauen?
Selten, ganz selten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Wettbewerbe manchmal so streitbar sind. Ich meine, ein beliebtes Hobby ist, durch die Wettbewerbsergebnisse zu scrollen oder durch die Ausstellung zu gehen und erstmal ordentlich abzulästern, wie schlecht die Bilder sind. Ich habe auch gerade vor kurzem ein YouTube-Video von irgendeinem Typen gesehen, der unsere Vogelkategorie so richtig runtergeputzt hat und irgendwie meinte, es ist alles scheiße und nichts davon ist eigentlich worthy of winning. Und ich dachte nur so, mein Gott, wirklich Wettbewerbe muss man tatsächlich sportlich sehen. Jedes Jahr ist quasi eine andere Jury dafür verantwortlich, die Bilder des Jahres zu wählen, die den Zeitgeist dieses Jahres symbolisieren, die vielleicht auch symbolisieren, was in diesem Jahr gerade an politischen, ästhetischen, was auch immer Dingen mit eine Rolle spielten. Und deswegen muss man das, glaube ich, auch nie in Frage stellen, was gewinnt. Denn diese Bilder, die tatsächlich so großartig sind, dass sie einen umhauen, wo jede Jury weiß, daran geht's nicht vorbei, das passiert einfach selten. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Letztes Jahr European Wildlife Photographer of the Year, das Unterwasserbild von der Drohne von den Hippos. Ja, das war so ein Bild, was in dem Moment neu war. Also da hat die Jury von Anfang an, als das auftauchte, was für Urzeitviecher, diese Stimmung, die da unter Wasser erzeugt wurde, hatte man noch nie gesehen. Das Bild ist sofort quasi in jeder Runde einfach einstimmig durchgewählt worden, hat sofort die Kategorie Unterwasser dann gewonnen. Und bei uns ist es ja so, dass dann quasi aus den Kategoriesiegern der Gesamtsieger bestimmt wird und ist dann auch relativ ohne große Diskussion eigentlich, ohne große andere Optionen zum Gesamtsieger geworden. Aber das gibt's ganz selten. Ich kann mich erinnern an die Jahre, in denen Audun Rikardsen mit
Genau,
seinen,
auf das,
ne?
die
Also,
Split-Level-Bilder von Audun Rikardsen damals, die waren
ja.
mind-blowing und das war einfach anders. Und
Das war
das.
total anders zu der Zeit. Benzema T, vielleicht als der mit seinen Arbeiten das erste Mal um die Ecke kam, das war komplett anders. Als Audun Rikardsen mit seinen Sachen kam, die waren komplett anders. Und das sind aber immer mal wieder so, alle 5, 6 Jahre kommt mal jemand um die Ecke mit einem Thema, was so noch nie so fotografiert wurde. Das haut die Jury um und das ist dann irgendwie auch zu Recht überall durchgehend durch die Dings prämiert. Aber in so, ich will jetzt mal so sagen, Standardjahren, sehen wir einfach sehr viel gutes Material auf sehr hohem Niveau. Und da balanciert sich quasi einfach am Ende ein Geschmacks, sag ich mal, Dings aus, wo halt einfach die Majorität der Jury sich am Ende für ein Bild entscheidet, was gewinnt oder was auch den All-Over-Winner hat, was in dem Moment als die beste Entscheidung ist und nicht, weil es tatsächlich so rausgestochen ist oder so, ja. Also das ist tatsächlich ein Prozess, der nur noch sehr, sehr selten passiert.
Genau, und vielleicht noch an der Stelle, es wird ja auch oft gefragt, warum gibt es so wenig Standards, ich sag mal so diese schönen großen scharfen Bilder in den Wettbewerben. Und ich warte eigentlich auch, wenn ich in der Jury sitze, immer auf diese richtig, richtig geilen Actionbilder, ja. Also keine Ahnung, der Fisch wird gefressen vom Bär und der Bär wird angegriffen vom Seeadler und auf der Tatze vom Bär sitzt noch ein Eisvogel, so ganz übertrieben gesagt, oder halt wirklich diese ganz krassen, außergewöhnlichen Action-Szenen. Aber die gibt es tatsächlich erstaunlicherweise irgendwie ganz selten, dass mal so eine richtig geile Action-Aufnahme kommt. Also wer so richtig krasse, geile Action-Aufnahmen hat, immer her damit. Ich bin auch der Meinung, dass die oftmals fehlen. Also ich meine jetzt nicht Actionaufnahme, Vogel fliegt auf mich zu, ein einziger, sondern irgendwie eine Interaktion mit einem zweiten Tier und wo dann alles passt. Das ist eine große Ausnahme. Das sieht man tatsächlich fast nie.
Also ich gebe dir vollkommen recht, auch unsere Jury sucht durchaus auch nach sehr, sehr klassischen Bildern, nach klassisch gut gemachten Bildern und vor allen Dingen auch die, die Verhalten zeigen. Am Ende, wenn wir, also irgendwie, ne, gibt es ja auch manchmal so eine Fehlannahme, dass der europäische Naturfotograf des Jahres nur vollkommen absurde Bilder prämiert, möglichst, wo irgendwie nur ein Auge links in der Ecke ist und der Rest des Bildes schwarz oder weiß oder sonst was ist. Darum geht's gar nicht. Also dadurch, dass wir ja Diversität zeigen wollen, möchten wir eben die Bandbreite, aber wir können eben nur prämieren, was eingereicht ist. Und wenn halt das, was eingereicht ist, nicht, sag ich mal, das hat, was vielleicht auch in der Erwartungshaltung ist, dann kann halt auch dann können auch die Bildergebnisse am Ende nur enttäuschen. Ja.
Genau, ich glaube, da gab es auch dieses eine Bild von Ingo Arndt, Kategorie Sieger Säugetiere vor 3, 4 Jahren, erinnerst du dich, wo der Puma das andere Säugetier schlägt, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war einfach auch wieder ein phänomenales Actionbild und da kann man einfach sagen, das gewinnt dann auch eine Kategorie, aber eben, weil es so noch nicht gesehen worden ist in der Qualität, ist ein perfekt klassisches Tierfoto. Aber halt neben, dass nur das Tier drauf ist, schlägt das eine Tier das andere und da kommt dann auch was zusammen, wo man sagen kann, dass das ungewöhnliche Bilder werden. Und ich glaube, wir haben heute den Bogen halbwegs rund bekommen und ich freue mich, Sandra, heute über den Podcast mit dir, weil es gab endlich mal den Anflug von einer richtigen Diskussion zwischen uns. Ich meine, wir fighten ja manchmal sehr lautstark, von daher freue ich mich, dass es in Nuancen durchgekommen ist heute im Podcast und bedanke mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Gerne und immer gerne wieder.
Super, jetzt verlinken wir vielleicht den einen oder anderen Wettbewerb noch von aktuellen Ergebnissen in den Shownotes. Die findet ihr wie immer unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und es wäre super lieb, wenn du dir jetzt noch Zeit nimmst, den Podcast mit mindestens 5 von 5 Sternen zu bewerten. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.